Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lütjelage. Hier sind wieder Olaf und Dennis, eure zwei Nerds von der Leine. Während in Nordamerika gerade die Fußball-Weltmeisterschaft stattfindet und überall wieder über Fußball gesprochen wird, reisen wir heute 20 Jahre zurück. Zurück in einen Sommer, den vermutlich jeder von uns ein bisschen anders erlebt hat. Aber auch in einen Sommer, an den sich erstaunlich viele Menschen bis heute erinnern können. Die Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland. Das Sommermärchen. Oder zumindest das, was wir heute darunter verstehen. Wenn wir an das Jahr 2006 denken, dann sehen viele von uns sofort schwarz-rot-goldene Fahnen, volle Biergärten, Public Viewing auf Marktplätzen und eine Nationalmannschaft, die plötzlich wieder Spaß gemacht hat. Die Welt zu Gast bei Freunden, das war mehr als nur ein Werbeslogan. Für viele fühlte es sich damals tatsächlich so an. Aber war dieser Sommer wirklich so besonders? Oder schauen wir heute einfach mit einer gehörigen Portion Nostalgie darauf zurück? Genau dieser Frage geht Ronald Reng in seinem neuen Buch Der deutsche Sommer nach. Er blickt zurück auf die Weltmeisterschaft 2006 und erzählt von den Menschen, den Stimmungen und den Ereignissen, die diesen Sommer bis heute so besonders machen. Es geht natürlich um Fußball, aber es geht auch um ein Land im Aufbruch, um Gemeinschaft und Optimismus und um die Frage, warum der Sommer 2006 bis heute einen festen Platz in unserer Erinnerung hat. Und damit freuen wir uns auf unseren heutigen Gast und sagen herzlich willkommen im Lütjelage-Podcast. Lieber Ronny, hallo.
Hallo, ich grüße euch, Dennis und Olaf.
Ja, auch von mir ein herzliches Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, es gibt ja vielleicht Leute, die oder Hörende, die dich gar nicht kennen oder die gar nicht wissen, wer du bist. Von daher würde ich da noch mal ganz kurz ein bisschen was zu deiner Person sagen. Also du bist, gehörst zu den renommiertesten Sportjournalisten und Sachbuchautoren Deutschlands, kann man so sagen. Bist geboren 1970 in Frankfurt am Main. Hast viele Jahre als Sportreporter und Autor in London und Barcelona gelebt und bekannt wurdest du durch deine außergewöhnlichen Bücher, die weit über den Fußball hinausgehen und immer wieder gesellschaftliche, politische und persönliche Themen in den Blick nehmen. Und zu den bekanntesten Werken zählt natürlich die Biografie von Robert Enke und auch die von Miroslav Klose. Und darüber hinaus hast du über prägende Momente der Fußballgeschichte geschrieben, etwa über das deutsch-deutsche Duell bei der Weltmeisterschaft 1974, aber auch über das Laufen, über besondere Lebensgeschichten und sogar über deutsche Industriegeschichte. Und für deine Bücher bist du in Deutschland und Großbritannien auch mehrfach ausgezeichnet worden. Und neben deiner Arbeit als Autor bist du auch engagiert seit vielen Jahren für die Aufklärung über Depressionen. Du bist auch ein Kuratoriumsmitglied der Robert-Enke-Stiftung, hältst Vorträge an Schulen, in Profisportvereinen, Unternehmen und auf Kongressen. Ja, und jetzt ist dein neues Buch erschienen, Der deutsche Sommer. Und da blickst du zurück auf die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 und auf einen Sommer, der für viele Menschen weit mehr war als nur ein Fußballturnier. Und das war es mit der Vorstellung. Und weil wir wollen nämlich genau über dieses Jahr, über diesen besonderen Sommer mit dir sprechen. Schön, dass du da bist und wir ein bisschen was erfahren können. Was hat dich denn eigentlich bewogen, dieses Buch überhaupt zu schreiben? So mal ganz am Anfang gefragt, wie kam es dazu?
Ja, am Anfang war es eigentlich gar nicht so meine Idee, sondern die wurde mir quasi so durch Schwingungen von meinen Freunden zugetragen, weil wann immer wir geredet haben, in den letzten Jahren kann man sagen, kam man ja immer irgendwie wieder auf die Weltlage zu sprechen mit den multiplen Krisen, mit den vielen Krisen. Und dann kam sehr oft von irgendjemandem der Gedanke, der melancholische, der wehmütige: Mensch, wisst ihr noch, wo wir vor 20 Jahren waren? Sommer 2006. Und klar habe ich mich auch von diesem Nostalgiegefühl dann immer anstecken lassen. Aber irgendwann habe ich mich gefragt, war es denn wirklich besser vor 20 Jahren, die Welt, das Leben? Oder war das einfach nur ein Partysommer, der alles verdrängt hatte und ich wusste es einfach nicht und habe mich quasi dann auf den Rechercheweg gemacht und wollte das genau das ergründen. Wie war die Welt denn im Sommer 2006? Wie war es möglich, dass da so ein beschwingtes, leichtes Sommergefühl ganz Deutschland ergreifen konnte?
Mhm. Ja, das ja, geht uns ja ganz häufig auch so. Wir machen ja hier auch ganz viel Nostalgie-Podcast und gehen dann mal in die 80er zurück und auch da dann ganz häufig, ja, die Leute sagen alle immer, das war, früher war alles besser, ne? Das klingt so ein bisschen nach Opa und Oma, aber das ist halt wirklich die Frage, was war denn früher besser und was sehen wir heute einfach nur mit der rosaroten Brille? Insofern, das ist total spannend, dieses Thema mal aufzugreifen. Hast du noch Erinnerungen, wie du persönlich den Sommer 2006 erlebt hast?
Ja, sicher. Ich war ja auch sozusagen zu Gast bei Freunden. Ich lebte damals in Spanien, in Barcelona, und bin für die Weltmeisterschaft nach Deutschland zurückgekehrt, um für deutsche Zeitungen über die Weltmeisterschaft zu schreiben, also eigentlich hauptsächlich sportlich, und bin dann durch Deutschland gereist mit der immer zu pünktlichen Deutschen Bahn. Also das ist schon mal ein Punkt, den erinnern die Leute tatsächlich richtig. Auch das habe ich überprüft. Die Deutsche Bahn war damals pünktlicher. Pünktlichkeitsrate von 88%. Während der WM ist sie auf 86% runtergerutscht, weil immer so viele Fans am Bahnsteig standen und musste so lange warten. Also das war besser, und ich bin durch ganz Deutschland gereist und habe die ausländischen Weltmeisterschaftsmannschaften besucht. Schweden, Spanien vor allem, aber auch Trinidad Tobago in Rothenburg an der Wümme. Da war ich am Dorfsportplatz, und das war dann auch schon so ein Erlebnis, dass tatsächlich das ganze Land dabei sein wollte irgendwie. Also Training von Trinidad und Tobago. Ich habe da so 40 verrückte Autogrammsammler erwartet irgendwie. Und da standen aber dann 2500 Leute und haben sich das Training von Trinidad und Tobago angeschaut, weil das machte man 2006, das Training von Trinidad anschauen. Ne? und so bin ich durch ganz Deutschland gereist und erinnere mich an den Käsekuchen in Billerbeck. Ihr wisst wahrscheinlich gar nicht, wo Billerbeck liegt.
Ehrlich nicht, nein.
Genau, wusste ich auch nicht. Da war die serbische Mannschaft im Münsterland, sehr, sehr schöner Ort. Und natürlich erinnere ich vor allem an den Sonnenschein. Also auch ich klar hatte gedacht, bevor ich dieses Buch geschrieben hatte, dass immer die Sonne schien. Und dann war ich ganz überrascht, dass beim legendären Viertelfinale Deutschland gegen Argentinien in Berlin irgendwie so 19 Grad nur waren und bedeckter Himmel. Ich glaube aber, ich bin auch an dem Tag mit T-Shirt rumgelaufen, weil man schon gar nicht mehr auf den Wetterbericht geschaut hat. Es war irgendwie klar, es ist Weltmeisterschaft, es wird die Sonne scheinen, und deswegen hat sich das auch in der Erinnerung zu einem einzigen Sonnenschein zusammengepfercht.
Ich kann mich auch nicht an schlechtes Wetter erinnern, ehrlicherweise. Also es war eitel Sonnenschein, definitiv. Gab es einen Moment während der WM, in dem du so gespürt hast, hier passiert gerade was Größeres als, ich sag mal, in Anführungszeichen, einfach nur Fußball, dass das irgendwas, dass sich das so ein bisschen...
Das konnte man eigentlich nicht verpassen, weil das machte auch diese Weltmeisterschaft aus, dass das Weltmeisterschaftsfieber wirklich in jedem Dorf war, also eben auch in Billerbeck. Und wenn du bei anderen Weltmeisterschaften gewesen bist, ich war vorher 2002 in Japan, und da warst du in den Stadien, da spielte dann Irland gegen Kamerun, da war auch tolle Stimmung. Aber sobald du die Stadt, die WM-Austragungsorte verlassen hast, hast du nichts mehr mitgekriegt, dann warst du wieder in Japan. Und in Deutschland 2006 warst du die ganze Zeit im WM-Fieber. Also auch in Billerbeck hingen überall die deutsche Fahne, sei es von Fahnenmasten, sei es von Autospiegeln oder auf Mädchenwangen gezeichnet. Das war ja für mich Jahrgang 1970 auch schon mal neu. Also ich bin ja aufgewachsen, wie ihr vielleicht auch, in der Bundesrepublik mit dem Gefühl, dass man sehr vorsichtig sein sollte mit Nationalsymbolen, weil der Nationalismus ja immer hinter jeder Ecke lauern würde. Und das schien alles vorbei, schien nicht mehr wichtig. Das Land schien entkrampft zu sein. Also deswegen, und das auch die gute Laune erinnere ich von vielen Menschen. Sei es die Bäckerfrau aus Billerbeck, die als ich zum zweiten Mal reingekommen bin, mich begrüßt hat, als ob ich da jeden Tag reinkommen würde seit 20 Jahren. Oder der Schaffner in der Bundesbahn, der plötzlich angefangen hat, irgendwie mir zu erzählen, dass mein T-Shirt doch schön sei oder sowas. Also das waren schon sehr, sehr ungewöhnliche Momente damals.
Ja. Gibt's ein spezielles Bild so aus diesen Wochen, das dir so am stärksten irgendwie im Gedächtnis geblieben ist? Gibt's da irgendwas, was du immer wieder so vom geistigen Auge siehst?
Naja, der Dorfsportplatz, der gut gefüllte in Rothenburg an der Wümme, ist da schon sehr weit vorne. Sonst eher ein Telefonat, fällt mir spontan ein, also kein Bild. Telefonat nach der Weltmeisterschaft. Zwei englische Freunde, John und Rob Wise, also echte Londoner Arbeitsklassenjungs, mit denen ich mal, als ich in London gelebt habe, in einer Freizeitmannschaft Fußball gespielt hat. Und die waren in Deutschland zur WM in Nürnberg. Spiel England gegen Trinidad und Tobago. Da sind sie schon wieder. und die riefen mich nach der WM an und dann, ich glaube, der John Bass sagte, Ronny, jetzt haben wir ein Problem. Und ich so, ja, was Problem? Ja, unser Klischee von den unsympathischen Deutschen ist total futsch. Was machen wir jetzt? Er sagt, ja, tut mir leid. Er sagt, kein Problem. Wenigstens kennen wir dich noch, einen grimmigen und verbiesterten Deutschen.
Also, mindestens einer.
Klassischer englischer Humor natürlich. Ja, aber das fiel mir ein, anekdotisch tatsächlich, dass die Welt überrascht wurde von Deutschland. Also die 2 Millionen Ausländer, die hier waren, um Fußball zu schauen, die haben sich wahnsinnig wohl gefühlt. Da gibt es ja dann Umfragen, wo die Leute behauptet haben, das beste Essen würde es in Gelsenkirchen geben.
Ach, stimmt, ja.
Und sie würden wiederkommen, um Urlaub in Kaiserslautern zu machen. Also zusammengefasst auf die verrücktesten Ideen sind die Leute danach gekommen.
Ja, gibt viele schöne Ecken in Deutschland. Wusste man vorher auch nicht. Naja.
Nee.
Ja, du hast ja darüber auch viel in deinem Buch geschrieben. Gibt es in dem Buch ein Lieblingskapitel?
Also,
hat man das als Autor? Gibt es da so, wo man sagt, das gefällt mir ganz besonders?
Ja, also
man muss sagen, da gibt es tolle Kapitel mit, also tolle Namen haben die Kapitel. Also
das auch, ja.
Angst vor Kühen und so.
Ja, Angst vor Kühen war natürlich tatsächlich toll. Das war genau das, dieses Erforschen, wie war denn die Stimmung wirklich? Und siehe da, viele Leute waren skeptisch vor dieser Weltmeisterschaft, eben auch in einem Dorf namens Elsendorf, wo sie Angst um die Milch der Kühe hatten, wenn da jetzt 3000 Fans in einem Fanlager einfallen würden und die Kühe stressen würden. Und deswegen wurde das Zeltlager dann abgesagt, damit die Kühe weiter ungestört Milch geben können. Lieblingskapitel nicht, aber also ein definitiv Lieblingsinterview war mit Alexandra Popp, mittlerweile wahrscheinlich die bekannteste deutsche Fußballerin. Und ich hatte überlegt, wie bringe ich sozusagen die Jugendperspektive rein? Also wie haben Jugendliche damals diesen Sommer erlebt? Und dann dachte ich erst, nehme ich vielleicht Leute, die genau da Abitur gemacht haben. Und dachte, na, vielleicht wäre es ja ganz nett. Ich nehme heute bekannte Leute, die damals Jugendliche waren. Und da habe ich einen 18-Jährigen namens Julian, Nachname Nagelsmann. Und eine.
Habe ich schon mal gehört.
Genau. Eine 15-Jährige namens Alexandra, Nachname Pop, befragt. Genau. Also Lieblingskapitel kann ich tatsächlich gar nicht so sagen. Aber Lieblingsinterview war definitiv mit Alexandra Popp, weil die das so lustig erzählt hat, wie sie als 15-Jährige war. Also sie war damals schon genau in diesem Sommer 2006 in die Jugendnationalmannschaft berufen, also schon eine wahnsinnig gute Fußballerin. Aber sie hat überhaupt noch nicht begriffen gehabt, dass es so etwas gibt wie Frauenfußball und dass man da auch eine Weltmeisterschaft spielen kann, sondern sie ist immer noch in ihrem Dorf im Westfälischen durch die Welt gewandert und hat mit ihren Freunden Fußball gespielt und war wahnsinnig wütend, dass sie mit 15 Jahren als Mädchen jetzt bei den Jungs nicht mehr mitspielen durfte, wegen der Regelung beim DFB und dass sie nur noch mit Mädchen spielen durfte. Also das war eine herrlich schöne kindliche, jugendliche Naivität oder so dieses jugendliche nur im Moment leben, nur mit meinen Freunden leben und die Welt drumherum ist mir eigentlich gar nicht so wichtig. Das hat sie super schön erzählt. Und sonst war eigentlich das Überraschendste für mich, war das Gespräch, würde ich sagen, oder auch, was mir Jürgen Klinsmann erzählt hat, weil ich dachte, der steht seit 30, 40 Jahren quasi täglich in den Medien, über den wird es nicht viel Neues geben. Und der hat mir aber tatsächlich noch vieles einfach Neues erzählt. Also sei es Persönliches, dass er mir geschildert hat, wie er als Jugendlicher jeden Sommer Ferien in der DDR gemacht hat, weil da die Familie seines Vaters herkam. Der Vater ist vor dem Mauerbau geflüchtet, oder nicht, eben nicht geflüchtet, sondern ausgewandert in die Bundesrepublik nach Schwaben. und wollte aber immer wieder seine Verwandten in Hohenwutzen, im letzten Tal quasi von Ostdeutschland besuchen an der Grenze zu Polen. Oder er hat mir ganz detailliert erzählt, was er keiner verstanden hat damals. Wie kam er eigentlich darauf, David Odonkor zu nominieren als Flügelspieler? Und wie lief das Ganze ab? Warum hat er das so lange geheim gehalten? Warum wurde der vor der WM nie nominiert für die Nationalmannschaft? Also das war alles strategische Gedanken von Jürgen Klinsmann. Und da kam noch tatsächlich sehr, sehr viel Neues bei rum.
Mhm. Ja, ich muss auch sagen, es ist echt spannend, das Buch zu lesen und so von Geschichte zu springen. Und du kommst ja dann auf einige Sachen auch immer mal wieder zurück. Ja, also sind tolle Geschichten dabei. Auch aus Hannover kommen wir gleich noch mal zu ein, zwei Sachen. Aber vielleicht vorab, das war ja 2006 auch so, ich glaube, das schreibst du auch in deinem Buch, so die Geburtsstunde in Deutschland von Public Viewing. So, von einem dieser Begriffe, den es eigentlich nur in Deutschland der dafür gebraucht wird. In anderen Ländern guckt man da komisch auf uns, oder?
Ja, genau. Public Viewing, der Begriff war eigentlich in England schon eingeführt dafür, wenn der Tote wenn ein Gestorbener aufgebahrt wird, dass die Leute zum letzten Mal Abschied nehmen von ihm können, sondern also das Public quasi den letzten Viewing, den letzten Blick auf den Toten werfen darf. Das ist eigentlich der ursprüngliche Begriff. In England sagt man eigentlich Watching Football on the Big Screen, ist so der Ausdruck dafür. Aber wir sagen ja auch Handy und in England sagt ja auch keiner Handy und wir denken, es ist ein englischer Begriff oder wir haben es damals, 2006 gedacht, das wäre ein englischer Begriff. Ja. Ne? Also diese Anglizismen in Deutschen. Das wurde tatsächlich initiiert damals in Deutschland und das war auch eine Frage, die ich im Buch nachgegangen bin, wie und wer ist eigentlich auf diese Idee gekommen, das Public Viewing zu initiieren, weil das, glaube ich, schon der Schlager dieser Weltmeisterschaft war oder das wichtigste Puzzleteil dieses Sommers, weil zum ersten Mal wurde die Weltmeisterschaft aus den Stadien heraus in die Innenstädte getragen und so konnte tatsächlich die ganze Nation oder auch die ganze Welt daran teilnehmen. Und ja, es war wie so oft im Leben entstand diese ganz tolle kreative Idee nur daraus, weil man dachte, man hat ein Problem und man muss das Problem lösen. Und das Problem war, dass es ja nicht genug Tickets gab. Es wollten so viele Leute wie noch nie dabei sein, weil auch es gab jetzt die ganzen Billigfluglinien zum ersten Mal. Also man konnte billig nach Deutschland reisen.
Stimmt.
Die Eintrittspreise waren im Vergleich zu heute erst recht sehr bezahlbar. Deswegen waren sich die Veranstalter, die deutschen Veranstaltungsstädte, so wie Hannover, Hamburg, Frankfurt, bewusst, da kommen Tausende von Leuten und die haben keine Eintrittskarten. Und wenn wir denen nichts bieten, dann ziehen die durch die Städte und kommen auf blöde Ideen, nur weil ihnen vielleicht langweilig ist. Wir müssen die irgendwie unterhalten. Und da ist ein Mann und bei diesen Treffen der deutschen Veranstaltungsstätte, dem Landessportreferenten der Stadt Hamburg, der hat sich erinnert, dass es 2002 bei der Weltmeisterschaft in Südkorea und Japan 2-3 Mal bei großen Spielen der Südkoreaner auf den Stadtplätzen von Seoul und Busan riesige Videoleinwands gegeben hatte. Das hatte man 2002, diese Technik hatte man in Deutschland noch gar nicht, aber da waren die Asiaten uns voraus. Und der hat sich daran erinnert und hat gesagt, wie wäre es denn, wenn wir das in Deutschland machen? Und zwar nicht nur 1-2 Mal bei deutschen Spielen, sondern durchgehend. Und wir haben ja von Deutschland oft auch das Bild, dass wir ein verzagtes Land sind, dass man da keine großen Projekte mehr durchkriegt, weil alles so bürokratisch ist. Und damals haben tatsächlich die Veranstaltungsstädte den Mut zusammengenommen und haben das gemacht. Von etwas, von dem sie nicht wussten, wie wird das, zu einer Zeit, als es auch immer wieder mal islamistische Anschläge, Terroranschläge gab. Also 2004 in Madrid, 2005 in London. Und die Angst da war, wenn wir da jetzt sozusagen eine Massenveranstaltung mitten in der Stadt machen, ist da die Gefahr von Terroranschlägen. Und sie haben es trotzdem gemacht und wie ich beschrieben habe, diese Public Viewings völlig neu. Die Leute waren sehr neugierig darauf. Das wurde sozusagen der Kern, die Marktplätze dieser Weltmeisterschaft. Und da sind ja auch Leute hingegangen, auch wenn sie dann wussten irgendwie, sie werden das Spiel gar nicht schauen, auch wenn sie theoretisch zum Fußball schauen, da sind, aber sie stehen so weit weg von der Videowand, so viele Leute vor ihnen, dass man gar nicht richtig das Bild sehen kann und trotzdem sind die Leute hingegangen.
Gemeinschaftsgefühl, ne?
Genau, dabei sein.
Einfach leben.
Ja, und auch sehen und gesehen werden. Und das, diese Fanfeste wurden ja auch so organisiert, dass man da ja auch hingehen konnte, wenn kein Fußballspiel war. Also da gab es ja dann irgendwelche Buden, wo man selber Fußball spielen konnte, kleine Kunstrasenplätze mitten in der Stadt. Oder es gab Konzerte auch. Es gab was zu essen, zu trinken. Also es waren fröhliche Volksfeste. Und das zeigt auch wieder, dass wir einzelne Menschen uns sehr gerne, ohne es zu merken, von der Stimmung in der Masse anstecken lassen. Also die Stimmung in der Masse war extrem positiv. Und ja, dieses positive, das optimistische, fröhliche Denken wurde von den Public Viewing Areas dann ins ganze Land getragen.
Ja, kann ich bestätigen. Ich war ein paar Mal in Hannover am Waterloo-Platz. Da war ganz groß das aufgebaut in dem Fall. Und das war schon toll, muss ich sagen. Also das war eine tolle Stimmung und eben, wie du sagst, auch egal, ob jetzt Spiele waren oder nicht. Also da hat man immer Leute getroffen und vor allen Dingen, da waren halt auch nicht nur, da sind halt alle hingegangen. Also es war so ein Happening auch für jedes Alter und auch nicht mehr nur Fußball für Jungs.
Ja, so, genau. So. Ne?
Auch immer mehr Frauen. Ne?
Gesellschaftliche Treffpunkte. Also jeder wollte mal da gucken, was so los ist. Und in Frankfurt war das ja sogar auf dem Main, wurde das Video aufgestellt. Man konnte also von beiden Uferseiten dann schauen. Außer es fuhr gerade ein Schiff vorbei vor der Videowand, dann hat man nichts gesehen. Und dann wurde aber das Schiff beklatscht. Ich glaube, nur einmal fuhr ein Frachter mit niederländischer Flagge vorbei, der wurde dann ausgebuht.
Ja.
Also war auch viel Humor dabei in diesem Sommer, in der Stimmung. Und ich habe ja auch die ganzen Polizeiberichte mir durchgelesen. Da musste ich einen Antrag stellen, das darf man eigentlich nicht. Die dürfen erst nach 30 Jahren oder so normal gelesen wurden. Aber da muss man einen Antrag stellen und dann war da irgendwie, wie nennt sich das dann, ein großes öffentliches Interesse. Und dann dürft ihr es lesen. Und da die haben auch, das war wie ein Running Gag, der Polizeibericht der Einsatzpolizei in Frankfurt war das, jeden Tag keine besonderen Vorkommnisse. Keine besonderen Vorkommnisse. Das Obst für die Polizisten war sehr gut. Wir hatten genug Wasser. So. Also es passierte wirklich extrem wenig für die Anzahl der Menschen, die da zusammenkamen.
Ja, kann mich auch an nichts erinnern.
Genau. Weise, Es gab ja die WM 98 in Frankreich, die wir zum Teil ganz schlimm auch in Erinnerung vielleicht noch haben, was so gerade diese Ausschreitung aus der Hooligan-Szene und so betrifft. Und ich kann mich auch an nichts erinnern, was da wirklich rausgefallen wäre. Also dass es natürlich irgendwann mal auch eine Schlägerei oder sowas gegeben haben mag, mit Sicherheit, aber im Großen und Ganzen war es doch friedlich, ne?
Ja, weil das Polizeikonzept auch völlig neu war. Also es ging damit los, dass der Bundesinnenminister Schäuble ausländische Polizisten nach Deutschland eingeladen hatte mit Vollmachten. Also die waren dann immer bei den ihren Ländern dabei, die polnischen Polizisten bei den Spielen der Polen, die Engländer bei den Spielen der Engländer in ihrer Landesuniform, weil die natürlich auch die ganzen Umgangsformen ihrer Völker viel besser kannten. Und das Konzept auch, die Hooligans fernzuhalten, war auch viel besser. Also in England mussten sich alle 3000 landesbekannten Hooligans ihre Reisepässe abgeben und durften gar nicht ausreisen. Also dann, und auch, dass die Polizei erst öffentlich deeskalierend aufgetreten ist. Also die schwer bewaffnete Polizei, die Bereitschaftspolizei mit Maschinen, Pistolen und sowas, die hat sich extrem zurückgehalten. Die war teilweise versteckt in irgendwelchen Versammlungsräumen am Flughafen oder in der Nähe des Stadions. Und die wären sozusagen nur rausgekommen, wenn es Probleme gegeben hätte. Und die Polizei, die vor Ort marschierte, die auf Streife war, die wurde teilweise angehalten in Kaiserslautern zum Beispiel vom Polizeipräsidenten. Sie sollen ruhig eisschleckend durch die Stadt schlendern, dass die Leute das Gefühl haben, also die Polizisten sind zwar hier, aber die sind auch gut drauf und die feiern quasi mit. Auch dieses Konzept war neu und auch das hat sich bewährt. Es gibt einen Bericht von der English Football Unit, also der englischen Polizei, die speziell bei Fußballspielen im Einsatz ist und die sagt, das Polizeikonzept 2006 hat bis heute Maßstäbe gesetzt, ja? Dass auch eben ausländische Polizisten an der WM Dienst tun und ja, all solche Puzzleteile haben dazu beigetragen, also die ganze Organisation von Deutschland war darauf ausgerichtet, dass ich die Freude ausbreiten konnte. Und da sieht man auch, dass diese Freude, die ja auch in unserer Erinnerung einfach so entstanden ist, schon auch einen Rahmen braucht, wo sie sich ausbreiten kann. Also dass zum einen billige Ticketspreise, dass Deutschland so zentral in Europa und der Welt liegt, dass es gut zu erreichen war für viele Fußballfans, dass also wirklich sehr viele Fußballfans aus der ganzen Welt kamen, dass Deutschland so eine gute Infrastruktur hatte, dass die sich auch alle getroffen haben, dann in Frankfurt am Bahnhof, die iranischen Fans, die gerade nach Hannover fuhren, die angolanischen Fans, die gerade aus Kaiserslautern oder so kamen, ne, und das dann also auch zusammen gefeiert hat. Ja, das war, tatsächlich kamen viele, viele Faktoren zusammen und irgendwann war die Fröhlichkeit so groß, dass die Leute gar nicht anders konnten als mitfeiern.
Ja. Ja, so war das, ja. Du hast vorhin schon angesprochen, die schwarz-rot-goldene Flagge, ob die nun auf irgendwelche Wangen gemalt war oder ja auch bei diesen ganzen Festen und Public-Viewing-Veranstaltungen viel geschwungen wurde. Du hast auch vorhin schon gesagt, das war ja vorher alles immer so ein bisschen, naja, da hat man sich so ein bisschen zurückgehalten. Hat die WM die deutsche Flagge so ganz allgemein gesagt entkrampft so ein bisschen? Also hat das dazu beigetragen, dass man so ein bisschen, ja da nicht mehr so
eine,
gesagt
hat. Flagge kann man jetzt wahrscheinlich nicht entkrampfen, die weht immer so, wie sie weht. Ne? Aber die Menschen kann man entkrampfen, den Umgang mit der Fahne kann man entkrampfen.
Ja, so. Den meinte ich, den Umgang.
Genau, den meintest du. Ja, also definitiv in dem Moment, es war ja noch nicht mal, würde ich sagen, in erster Linie Patriotismus, sondern wie eine Publizistin Thea Dorn geschrieben hat, Patriotismus, also die Flagge war Teil des Events und man schwenkte die aber, kann man sagen, den anderen Völkern fröhlich entgegen. So, also es war jetzt nicht, dass man die Fahne den anderen ins Gesicht geweht hat, um zu sagen, Elsch, wir sind besser als ihr. Also in keinster Weise nationalistisch ausgrenzend, sondern guck mal hier, wir feiern hier mit unserer Fahne und schwenk du doch auch deine ghanaische Fahne daneben. Also das war definitiv in dem Ausmaße neu in Deutschland. Und man muss aber auch da sagen, es war auch neu in Deutschland, weil Geschäftsleute zum ersten Mal bei einer Weltmeisterschaft die Fahne massenweise billig in China herstellen konnten. Also auch das war neu. Also 1998 hättest du deutlich größere Probleme gehabt, eine deutsche Fahne zu kaufen. Ja, da gab es deutlich weniger zu im Handel. Da hättest du irgendwie wahrscheinlich bei dem, weiß ich nicht, Ortsvorsitzenden der CDU klingeln müssen und sagen, kann ich mal Ihre Leihen bei Ihnen? Der hätte vielleicht eine gehabt. Also auch das war ein Grund, genau wie die Technik beim Public Viewing, die Videotechnik, die gab es 2002 einfach noch nicht in Deutschland und die war 2006 da. Aber das waren alles Faktoren. Man sagt ja, es ist nie so schön wie beim ersten Mal. Das waren Faktoren, die auch diese WM so schön gemacht haben, weil es neu war, weil es zum ersten Mal war, ne? Weil die Leute sowas noch nie gesehen hatten. Wir hatten vorher noch keine Videowände, wir hatten noch nicht deutsche Fahnen in massenhaft, dass wir das ganze Land schwarz-rot-gold quasi anmalen konnten. Und das waren alles Faktoren, dass die Leute das Gefühl hatten, ich erlebe hier etwas Einmaliges, etwas Einzigartiges, etwas, was noch nie da war.
Also würdest du sagen, dass sich der Umgang mit so nationalen Symbolen, ich meine, die Flaggen war wirklich damals überall. Ich erinnere mich auch noch an diese kleinen Flaggen, die man an die Autofenster so drangeklemmt hat und diese Überzieher für die Rückspiegel. Also da kam man ja überhaupt nicht dran vorbei, in keinem Supermarkt. Hat sich der Umgang da ja seit 2006 wieder verändert oder, weil ich habe das Gefühl oder so, es ist vielleicht wieder ein bisschen weniger dieser Party-Patriotismus, sondern
den gibt es schon auch noch bei Fußballspielen. Also bei Fußballspielen ist es seitdem völlig normal geblieben, dass die Leute sich wie an fast karnevalesk, fast wie an Fasching übermäßig in den deutschen Fahnen schmücken, wenn sie zum Fußball-Länderspiel gehen. Also das ist geblieben. Aber was natürlich passiert ist in den letzten, ich würde sagen, 8 bis 10 Jahren weltweit passiert, ist, dass rechtsextreme oder rechtslastige politische Parteien versucht haben oder nicht nur versucht haben, es auch geschafft haben, die nationalen Symbole für sich zu reklamieren. Also genau wieder das zu sagen, wir stehen für die wahre Nation. Aber das ist kein deutsches Phänomen. Das ist wirklich ein weltweites Phänomen. Wir haben ja in England Demonstrationen teilweise wirklich angeführt von rechtsradikalen verurteilten Verbrechern, wo die Leute dann zu Tausenden den Union Jack, die britische Fahne, schwenken. Mhm. Und die schwenken sie natürlich genau den anderen, den Immigranten und den nicht rechtsdenkenden ins Gesicht, um zu sagen, ihr seid keine wahren Briten, das sind nur wir. Und in Brasilien zum Beispiel geht das noch weiter, oder ging es noch weiter, als Bolsonaro, als der Präsident war, auch in seinem Wahlkampf, sogar das Nationaltrikot, das legendäre kanariengelbe brasilianische Nationaltrikot für seine politische Bewegung sozusagen reklamiert hat. Mhm. Die liefen ja alle dann im Nationaltrikot rum, um zu sagen, wir sind das wahre Brasilien. Und das ist natürlich auch in Deutschland passiert, also bei AfD-Pressekonferenzen oder Parteitagen, die stellen ja da irgendwie so 200 deutsche Fahnen auf, so wo irgendwo ein freier Platz ist, wird nochmal eine deutsche Fahne reingeklatscht. Und das hat natürlich dann auch wieder bei Leuten, die mit diesem rechtslastigen Denken nichts anfangen, dazu geführt, dass die wieder Abstand nehmen vor der deutschen Fahne. Also dass für diese die deutsche Fahne jetzt für Rechtsradikalität steht. Aber ich finde, das darf man sich nicht wegnehmen lassen, die Fahne. Also die schwarz-rot-goldene Fahne ist die Fahne der Weimarer Republik. Die steht für demokratische Werte, für Zusammenhalt. Und ja, vielleicht müssten die anderen Parteien jetzt einfach sozusagen dagegenhalten und auch einfach mal alle ihren Parteitag mehr so in Schwarz-Rot-Gold tunken. Wäre mal schön. Aber wäre auch interessant, was für Diskussionen es bei den Grünen gäbe, wenn da jemand auf die Idee käme, den grünen Parteitag auch zuzupflastern mit Schwarz-Rot-Gold. Also aber das auf deine Frage, ich würde dir zustimmen, das ist anders geworden, weil eben diese rechtsreaktionären Bewegungen versuchen, nationale Symbole für sich zu reklamieren.
Mhm. Aber wenn wir jetzt nochmal 20 Jahre zurückgehen, 2006, da war es schon aber auch so, dass die Politik damals glücklicherweise noch eine ganz andere politische Landschaft als heute, dass es für die auch schon wichtig war. Also vielleicht, dass die ganze Stimmung im Land wichtiger war als der Sport an sich, oder? Also, dass man das schon auch für sich genutzt hat.
Definitiv, aber das ist bei jeder Weltmeisterschaft so. Ja. Seit Weltmeisterschaften Gesellschaftsereignisse sind oder eine weltweite Bedeutung haben, also wahrscheinlich ab, würde ich sagen, 1962 in Chile war so vielleicht die erste Weltmeisterschaft oder vielleicht sogar 58 in Schweden, die wirklich so eine weltweite Bedeutung hatte, was mit der Einführung des Fernsehens zusammenhängt. Also dass die wirklich auch von Leuten wahrgenommen wurde als spannender Treffen der Völker und sich Leute dafür interessiert haben, die sich nicht für Fußball interessieren. Und seitdem hat jede Regierung, die eine Weltmeisterschaft ausrichtet, versucht, daraus sozusagen politisches Kapital zu schlagen, indem man sich der Welt präsentiert. Als ein Land, erst ein fähiges Land, das in der Lage ist, so ein Turnier gut zu organisieren, aber natürlich sich auch von seinen besten Seiten zeigt. Also das war ein Militärregime in Argentinien 1978 hat das genauso versucht wie die Bundesregierung 2006 oder Katar 2022. Nur haben die natürlich andere politische Ziele und die haben auch bei Deutschland war das Ziel 2006 ganz, ganz klar. Wir wollen uns der Welt zeigen als fähiges Land, als wirtschaftlich starkes Land, aber auch als ein weltoffenes, lässiges Land, weil, wie ich ja vorhin bei meinen englischen Freunden mit dem Beispiel gezeigt habe, die Deutschen 70 Jahre oder damals waren es 60 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich immer noch einen schlechten Ruf hatten international. Also sie wollten immer noch zeigen, guckt mal, was aus Deutschland geworden ist, was für ein weltoffenes, cooles Land wir sind. Und deswegen hatte die zwei beteiligten Bundesregierungen, weil zunächst ja mal die SPD-grüne Regierung von Gerhard Schröder, in deren Zeit fiel der Zuschlag für Deutschland, dass wir die Weltmeisterschaft ausrichten. Und dann übernahm 2005 Angela Merkel. Und beide Bundesregierungen wollten diese Weltmeisterschaft massiv politisch für Deutschland richten, nach außen gerichtet, also ein neues Deutschland zeigen und nach innen gerichtet uns Deutschen zeigen, schaut mal, in was für einem schönen Land ihr redet, weil da kommen wir zum Ausgangspunkt zurück. Ich ja untersuchen wollte auch, in welchem Land lebten wir eigentlich damals und Damals war Deutschland vor dieser Weltmeisterschaft alles andere als ein optimistisches, fröhliches, cooles Land. Wir hatten die höchste Arbeitslosigkeit aller Zeiten. Mit 2005 war sie bei 13%, ganz hohe Jugendarbeitslosigkeit, weil es keine Ausbildungsplätze gibt und die Leute lebten im Gefühl, die große Zeit von Deutschland ist vorbei, die Industrie wandert ab nach Osteuropa, weil dort 8 Länder 2003 der Europäischen Union beigetreten sind. Also wieder mal lebten die Deutschen sehr im Gefühl, dass ihre guten Jahre vorbei sind. Und deswegen waren die Bundesregierung auch sehr daran interessiert, dass die Weltmeisterschaft den Deutschen selber widerspiegelt, in was für einem fähigen, lebenswerten und liebenswerten Land sie leben und auch vielleicht lieben, ja. Aber und diese Erwartung wurde, würde ich sagen, übererfüllt. Mhm. Also im Ausland stieg das Bild Deutschlands oder verbesserte sich das Bild Deutschlands wie nie zuvor und wahrscheinlich nie danach. Also es gibt so einen Nation Brand Index, da werden weltweit Leute befragt über das Image von Ländern und da war Deutschland 2007 und 2008, also nach der Weltmeisterschaft, zum ersten Mal auf Platz 1. Also Deutschland war am meisten bewunderte Land der Welt.
Jetzt sind?
Nee, interessanterweise war aber Deutschland nochmal auf Platz 1 und zwar in den Jahren, die in Deutschland für massive Spannungen gesorgt haben, in den Jahren nach 2015. Ja. Weil in der Welt, anders als in Deutschland selber, also diese Entscheidung von der Regierung Merkel oder von Angela Merkel war es ja fast eine persönliche Entscheidung, die vielen syrischen Flüchtlinge auf einen Schlag ins Land zu lassen, in der Welt auch so gewertet wurde, hier ist ein Land, zum einen ein offenes Land im Sinne von, nicht nur die Grenzen sind offen, sondern weltoffenes Land, aber auch ein Land, das die Kraft hat und den Willen hat, Immigration auch wirtschaftlich zu integrieren, weil bei diesen Umfragen werden natürlich auch immer Wirtschaftsfaktoren abgefragt. Also da war Deutschland dann nochmal gut. Ich glaube, ich hatte es für das Buch nachgeschaut, wir sind im Moment irgendwie so, aber das ist jetzt aus dem Kopf, Platz 5 bis 8 oder sowas.
Immerhin. Wenn man so zurückblickt, 2006 hast du jetzt gerade schon, finde ich, sehr schön eingeordnet. Man neigt auch dann manchmal dazu zu sagen, ja, da gab es doch auch so zwei andere große Turniere, 54 und 1990. Da ist doch auch ganz viel mit Deutschland passiert. Also wie gesagt, von heute, wenn ich so zurückblicke, würde ich sagen, ja, das könnte ich mir vorstellen. Hat man das damals auch so gedacht? Also hat man 54 gedacht, wow, jetzt hier geht's voran, Wiederaufbau und wir sind wieder wer? Und hat man 1990 auch dieses Gefühl gehabt, es ist wieder ein Deutschland? Kannst du das bestätigen? Oder?
Nee, die meisten finden diese Einordnungen im Nachhinein statt, aber das hebt 2006 auch ab. Diese Einordnung fand 2006 sofort statt. Also wenn du die Medien liest oder auch eigentlich glaube die meisten Leute haben in dem Moment begriffen, das ist ein ganz besonderer Moment für Deutschland. Hier erlebt gerade eine ganze Nation den Sommer ihres Lebens. So, das war, finde ich, während dieses Sommers schon spürbar und viele Leute haben sich auch gerade an diesem Gefühl berauscht. Interessant, 1954 hatte Fußball in keinster Weise diese gesellschaftspolitische Bedeutung von heute. Also es gab Leute, die liebten Fußball als Spiel und andere haben sich einfach nicht dafür interessiert und keiner hat eigentlich versucht, mehr aus Fußball zu machen als ein Spiel. Was man zum Beispiel daran gesehen hat, dass der damalige Bundeskanzler Konrad Adenauer im Leben nicht daran dachte, zum Endspiel, WM-Endspiel in die Schweiz zu reisen. Ne? Heute würde von einem Bundeskanzler erwartet, der muss dabei sein, wenn jetzt Deutschland das Endspiel der Weltmeisterschaft 2026 spielt. Damals war so das Gefühl, das ist ja Sport, ist ja doch schon ein bisschen pöbelhaft, da will ich als Bundeskanzler nicht gesehen werden. Und ich war 1954 noch nicht auf der Welt, aber ich habe das auch nachgelesen in den Zeitungen. Also die Berichterstattung war sehr, sehr eingeschränkt, weil einfach auch damals noch Papiermangel herrschte, 9 Jahre nach dem Krieg. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gab es, glaube ich, 2 Tage nach dem Spiel nur so, Sport war nur eine halbe Seite, weil die Zeitung hatte nur 8 Seiten. Und da war dann nur ein Bericht, Stimmen aus dem Ausland zu diesem WM-Sieg. Das war alles. Es war den Deutschen damals natürlich 9 Jahre nach dem Krieg wichtig, was denkt das Ausland von uns? Und es gibt Zeitzeugen und Kulturhistoriker wie Klaus Teweleit, die damals schon gelebt haben. Und die sagen, damals war Deutschland viel zu beschäftigt mit seinem anderen Wunder, mit seinem Wirtschaftswunder. Die Leute haben 2-3 Tage gefeiert, dass sie jetzt Fußballweltmeister sind. Und dann sind sie wieder an den Wiederaufbau gegangen. Also diese Bedeutung als wahre Geburtsstunde der Nation 1954, das ist erst 20, 30 Jahre später von Historikern sozusagen dem Ereignis aufgedrängt worden. 1990, aus meiner eigenen Erinnerung, war das natürlich schon so ein historischer Zufall, dass Deutschland genau Weltmeister wurde, als es in dem Jahr, wo es wiedervereinigt wurde. Und da wurde natürlich in den Medien schon auch einiges rein interpretiert. Aber da war interessanterweise in Deutschland herrschte die Angst vor, oh, wie werden wir jetzt in der Welt wahrgenommen, als quasi werden die Deutschen jetzt wieder größenwahnsinnig. Also da gibt es auch Bundestagsdiskussionen, wo genau darüber diskutiert wurde, ne, wie und wo dann gesagt wurde, naja, aber schaut doch an, wie unsere Mannschaft in Italien spielt. Das ist ja eine sympathische Mannschaft. Jürgen Klinsmann, damals noch Spieler mit den langen, wehenden, blonden Haaren. Lothar Matthäus, technisch brillant. Also da war eher so die Angst da. Werden wir jetzt wieder beäugt, als die gleich wieder sich für die Größten der Welt halten und der Welt erzählen wollen, wo es lang geht.
Passend dazu hat dann ja Franz Beckenbauer auch diese für Berti Vogts im Nachhinein ungünstigen Worte gewählt, von wegen wir sind auf Jahre, wird diese Mannschaft unbesiegbar sein, wenn dann noch die ganzen Spieler der ehemaligen DDR dazukommen und so. Also das ging ja schon in die Richtung. War er da euphorisiert in dem Moment oder was ist da in ihm vorgegangen oder hat er das wirklich so geglaubt?
Ja, das Lustige oder das Kuriose ist, dass er das völlig ernst sagt. Ne? Also, dass man so echt denkt, das ist jetzt eine Botschaft, die ist ihm wichtig zu vermitteln. Also, ich kann mich nicht erinnern, er wurde sicher mal nachher dazu gefragt, was haben Sie sich denn dabei gedacht? Und wie so oft bei Franz Beckenbauer hat er sich wahrscheinlich gar nichts dabei gedacht. Das kam ihm gerade einfach so in den Sinn. Und warum es ihm in den Sinn kam, ist wahrscheinlich unerklärlich. Aber es war in keinster Weise durchdacht und es war fahrlässig, wobei auch da glaube ich, das wurde jetzt in der Welt gar nicht so wahrgenommen. Also wie du sagst, das war natürlich eine Hypothek für Berti Vogt, sein Nachfolger als Bundestrainer, der dann mit dieser Messlatte fertig werden musste.
Ja, ist es glaube ich immer. Ne? Also gerade wenn man so nach einer Weltmeisterschaft, wenn der nächste Trainer dann kommt, der muss es ja mindestens genauso gut machen. Ne? Das erwartet man ja dann schon immer. Und von daher hat da Berti Vogt sicherlich mit dem Satz auch schon mal gar keinen Gefallen getan. Ja, aber apropos Franz Beckenbauer. Das ganze Sommermärchen hat ja später doch noch Diskussionen hervorgerufen um die Vergabe der WM und mögliche Korruption und so weiter. Das hat dem Ganzen ja doch so ein bisschen wieder, dem Glanz so ein bisschen leichte Schatten versetzt. Das Wissen darüber, verändert das deinen Blick auf die WM noch so im Nachhinein? Oder kann man tatsächlich diese Euphorie des Sommers 2006 eben trennen von diesen Vorgängen um die Vergabe im Jahr 2000?
Also ich kann das schon problemlos, weil mir auch, glaube auch schon damals, aber da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich das verkläre, aber bewusst war, dass die FIFA zu der damaligen Zeit einfach ein absolut korrupter Haufen war. Das FIFA-Exekutivkomitee, das über die WM abgestimmt hat, und dass es nicht möglich war. Es war schlicht nicht möglich, eine Weltmeisterschaft ins eigene Land zu holen, ohne da 2, 3, 4 FIFA-Leute zu bestechen. Und ich glaube, dass wir sind ja denkende Menschen. Zu so einer Differenzierung muss man ja trotzdem fähig sein, dass man sagt, dass das war der Sommer und auch dieser Sommer hat so seine 2, 3 Schatten und dass man damit souverän umgeht. Aber ich gebe dir recht, viele Leute haben, als das 2015 die Verdächtigung gegen Franz Beckenbauer herauskam, als der Spiegel eben herausgefunden hatte, dass es da eine merkwürdige Überweisung von Franz Beckenbauers Konto über 10 Millionen Schweizer Franken gab, da waren viele Leute gleich sehr defensiv und haben sich selber angegriffen gefühlt. Ja, jetzt wollen die mir meine Erinnerung an 2006 nehmen. Also das tut mir leid, man sagen, nee, also du hast doch trotzdem einen schönen Sommer gehabt und dein Sommer war echt.
Ja.
Dein Sommer war nicht künstlich mit Schmiergeld irgendwie produziert. Ne? Und von daher gehört das zu diesem Sommer dazu, diese Indizien, dass es möglicherweise da eine Bestechung gegeben hat. Und das damit, ich glaube, souverän umgehen ist das Schlagwort. Kann man und sollte man.
Denke ich auch, ja. Und wenn man von heutiger Perspektive jetzt mit WM in Russland, in Katar und jetzt in, ja, USA, Mexiko und was da alles so los ist, wenn man da jetzt zurückblickt, dann denkt man sich, naja gut, war vielleicht alles doch gar nicht so schlimm, ne? Also so geht's mir zumindest.
Ja, also schlimm war diese Bestechung in der FIFA schon, diese Zustände. Ja,
natürlich.
Traurig das ist, das gab
möchte ich nicht relativieren, ne? Das ist klar.
2015 hat ja das FBI und die amerikanische Staatsanwaltschaft wirklich diesen FIFA-Sumpf ausgehoben. Konnten ja auch 7 hohen FIFA-Funktionären Bestechung nachweisen. Sie konnten nachweisen, dass eben Katar Schmiergelder gezahlt hat, um die WM zu bekommen. Und das war eigentlich die Chance für einen Neuanfang in der FIFA. Und da ist auf dem Papier vieles Gutes entstanden. Es gab einen Ethikrat, einen Compliance-Rat. Und da saßen zunächst auch einmal sehr, sehr fähige, kritische Leute. Miguel Morado, ein Portugiese, der den Compliance-Rat angeführt hat. Hans-Joachim Eckhardt, ein Münchner Richter in dem Ethikrat. Und die sind halt von Gianni Infantino, dem heutigen FIFA-Präsidenten, da rausgedrängt worden. Und jetzt ist die FIFA ein geschlossenes System ohne Kontrollorgan. Also da regiert ein Mann, Gianni Infantino, und der wird gewählt von 200 Vertretern der nationalen Verbände. Und der regiert wie die alten Römer, teile und herrsche. Der sagt zu ihnen, ich besorge euch das Geld für eure nationale Verbände. Viel mehr Geld als ein Verband von den Cayman Islands oder Barbados oder selbst Neuseeland jemals selber generieren könnte. Also ich verschaffe euch dieses Geld und ihr wählt mich dafür und seid ruhig. So. Und so funktioniert das. Und jetzt ist noch nicht einmal mehr Bestechung nötig, um eine WM zu vergeben, weil so viel Geld im System ist und weil die so viel Geld da rauspressen, dass sie sozusagen, in Anführungszeichen, es gibt jetzt legale Bestechungsgelder, ne? Das viele Geld, was die FIFA generiert bei einer Weltmeisterschaft, sollen 9 Milliarden Dollar werden bei dieser Weltmeisterschaft. Das kann sie, wo sie, glaube ich, 2 Milliarden Dollar an die Nationalverbände verteilt. Damit kann sie sich sozusagen ihre Macht verkaufen. Aber sie muss halt immer, der Fußball ist ja ein niemals satter Haifisch und die wollen immer mehr und mehr Geld. Das heißt, die FIFA muss immer mehr und mehr Geld generieren und so kommt es zu solchen Auswüchsen, die eigentlich für das Spiel an sich kontraproduktiv sind, dass jetzt 48 Mannschaften teilnehmen, dass die Eintrittspreise ins Unermessliche steigen.
Das ist wirklich krass.
Ja. Das sind Folgen davon, dass Infantino immer mehr und mehr Geld generieren muss, um seine eigene Macht zu erhalten.
Ja. Von der großen, weiten Welt der FIFA und all dem, was da so ist, zoomen wir mal nach Hannover, in das schöne, in die schönste niedersächsische Landeshauptstadt der Welt.
So,
Ronny. Unser Podcast sendet ja hier aus Hannover, das heißt also, da müssen wir auch noch mal kurz drüber sprechen. Und du hast Hannover auch in deinem Buch. Vielleicht fangen wir mal an, erinnerst du dich an Erlebnisse, also Basinghausen hast du schon erwähnt, ne? Also mit Trinidad und Tobago.
Rotenburg aber, an der Wümme, nicht deine Hörer in Rotenburg an der Wümme jetzt verkretzen, bitte. Ja,
Basinghausen, okay, stimmt.
Glaube ich, waren die Mexikaner.
Oder Mexikaner waren da, entschuldige.
Da war ich aber nie, bei denen war ich.
Da warst du nicht?
Ja. Nee, okay. Basinghausen habe ich nicht gesehen, die S-Bahn habe ich nicht genommen bei der Weltmeisterschaft. Ja.
Warst du ansonsten in Hannover während
2006? Ja, zum einen habe ich Robert Enke besucht zu Hause in Empede, hieß das Dorf, wo er gelebt hat, und erinnere mich sehr gut an den Sommertag bei ihm im Garten. Wie immer schien die Sonne im Sommer 2006. Er war natürlich damals, wie es unter Fußballern heißt, auf Abruf nominiert. Also falls sich einer der drei Torhüter verletzt hätte, wäre er nachnominiert worden. Er musste sich so ein bisschen fit halten. Und als ich gerade ankam, standen noch die Laufschuhe vor der Tür, aber auch die von seiner Frau Theresa, weil sie quasi das Fitnesstraining mit ihm bestritten hat, den Waldlauf. Also deswegen hat er es nicht so ganz ernst genommen. Und wie immer, wenn keine Fußballsaison war, war Robert sehr gut gelaunt. Also das konnte man bei ihm. Der Stress war weg des Fußballs, dass ich muss wieder nächsten Samstag funktionieren. Und dann saß man eigentlich den ganzen Nachmittag im Garten, haben über Gott und die Welt geredet. Er wollte dann abends, da bin ich dann gefahren, Italien. Ich würde sagen, Italien gegen Togo oder sowas schauen. Ich weiß nicht, ob sie gegen Togo gespielt haben, weil er wollte den Buffon immer mal anschauen, ob der wirklich so gut ist. Der Torwart von Italien. Und er, und er sagte, man kann das nie sehen, weil die Italiener immer so gut verteidigt haben, dass der nie was zu halten gekriegt hat. Ja. Also ja, da war ich in Hannover und war auch zum Spiel, als Spanien ausgeschieden ist. Spanien gegen Frankreich im Achtelfinale war das, meine ich dann, das Spiel, genau.
Ja, okay. Also ein bisschen Hannover WM 2006 hast du dementsprechend auch mitgenommen. Du hast aber auch, fand ich ganz spannend, du hast eine Geschichte über Tugba Tekkal aus Hannover. Eine spätere Profispielerin, die über den TSV Havelse, also irgendwie in Linden aufgewachsen, aber dann über den TSV Havelse in den Profifußball gekommen ist. Magst du uns da nochmal kurz mitnehmen?
Ich habe sogar zwei große Hannover-Geschichten in dem Buch. Also das Konzept des Buchs ist ja sozusagen, die Themen von 2006 durch persönliche Geschichten abzubilden. Und ein Thema 2006 war, was überall kam, dass zum ersten Mal sichtbar Immigranten mit der deutschen Fahne, die deutsche Fahne geschwenkt haben und sich als Fans der deutschen Mannschaft gezeigt haben. Dass zum anderen zum ersten Mal in größerer Zahl Migranten für die deutsche Mannschaft gespielt haben. Ich glaube, es waren 5 oder 6 Spieler, deren Eltern im Ausland geboren wurden oder sie selber sogar noch, Odonkor, Klose, Podolski, Neville, die fallen mir jetzt ein. Und zum anderen, das habe ich eben bei den Recherchen herausgefunden, wurde zufälligerweise in diesem Sommer 2006 parallel zur Weltmeisterschaft das Wort Migrationshintergrund erfunden. Vom Deutschen Amt für Statistik, weil damals eben man gesehen hat, es gibt so viele Leute, die irgendwie nicht nur in Hannover-Linden geboren sind und ihr ganzes Leben da gelebt haben, sondern vielleicht einen Vater aus den Vater aus Italien haben oder selber in Ghana noch geboren wurden. Also Migration wurde damals gerade von der Statistik ausgehend ein Thema in Deutschland, ja, weil es einfach mehr wurden. Und dann habe ich ja gesagt, wie das Konzept des Buches persönlich, über persönliche Geschichten, diese Themen aufzugreifen. Und da bin ich auf Tugba Tekkal gestoßen, die damals eben auch, also die Familie kommt aus der Türkei, sind aber gehören einer Minderheit an, den Jesiden, die dort verfolgt wurden. Und deswegen ist der Vater und die Mutter nach Deutschland geflüchtet in den 70er Jahren, sind 10 Kinder. Und die sich aber immer als Deutschland-Fans gesehen haben. Das war sozusagen der Ansatz. Und dann erzähle ich die Geschichte von Tugba, die in einer sehr fortschrittlichen Familie aufgewachsen ist. Der Vater hat sie mitgenommen zu Demonstrationen der deutschen Gewerkschaft, aber die auch andererseits noch sehr den Traditionen verhaftet waren. Und eine Tradition war, dass ein Mädchen nicht auszieht von zu Hause, bis sie heiratet. Und eine andere war, dass ein Mädchen nicht Fußball spielt. Und deswegen hat Tugba heimlich Fußball gespielt erst. Und der Fußball war für sie aber immer so ein Tor zur Freiheit, weil sie auch diskriminiert wurde in der Schule. Es wurde sich gemobbt, wurde lustig gemacht über sie als Ausländerin. Und im Fußball gehörte sie dazu. Und im Fußball, wenn sie auch Fußball gespielt hatte, den Ball am Fuß hatte, fühlte sie sich frei. So erzähle ich ihre Geschichte und am Ende, ich versuche dann auch mal die Geschichten zu verbinden, und am Ende des Buches trifft sie eine andere Protagonistin des Buchs, nämlich Angela Merkel, weil Tugba Tekkal heutzutage eine große Stiftung führt, wo sie über den Fußball versucht, Mädchen aus sozial schwierigen Umfeldern Selbstbewusstsein zu verschaffen, also quasi den Weg, den sie gegangen ist, auch sehr vielen Mädchen zu öffnen, dass der Fußball das Tor zur Freiheit, zum Selbstbewusstsein ist. So. Und ja, das ist sozusagen die eine Hannover-Geschichte, die, wo man auch sinnbildlich sieht, wie ich versuche, in dem Buch stilistisch zu arbeiten. Und die andere Sache ist ja, dass ich versuche, sehr viele schöne, besondere, ungewöhnliche Erlebnisse dieses Sommers 2006 zu verarbeiten. Und da war eine Sache, die ich im Kopf hatte, großes Thema damals auch, waren zum ersten Mal die Spielerfrau. Ja, weil die Frau von David Beckham Posh Spice war in Deutschland und auch die deutschen Spielerfrauen wurden plötzlich als wichtige Personen beachtet und saßen immer zusammen im Stadion. Und dann hat man immer im Fernsehen gesehen, bei jedem deutschen Spiel sitzen da also 20 deutsche Spielerfrauen und ein Mann darunter. Und ganz Deutschland oder zumindest alle Deutschen mit einem offenen Blick haben sich gefragt, wer ist dieser Mann? Und der hatte auch immer dasselbe Hemd an. Weil, wie ich jetzt rausgekriegt habe, das sein bestes Kleidungsstück war, graues Hemd. Und er ja wusste, er ist bei den Spielerfrauen unter Beobachtung der Medien, da will er einen guten Eindruck machen. Und dieser Mann ist dort gesessen, weil Per Mertesacker aus Hannover, dessen Freundin, damalige Freundin, hatte keine Lust, bei den Spielerfrauen zu sitzen. Die fand das affig. Und dann hat Per Mertesacker sein Ticket für den Spielerfrauen-Blog sozusagen einem Freund gegeben, nämlich dem legendären Zeugwart von Hannover 96, Mille Gorkas.
Mille,
genau. Und damals hat, wie gesagt, ganz Deutschland gerätselt. Die Bild-Zeitung schrieb, wer ist Mr. X bei unseren Spielerfrauen? Und das klären wir jetzt quasi auch in dem Buch auf. Und ich erzähle auch die Geschichte von Mille Gorkas, seine überbordende Liebe zum Fußball in dem Buch. Also Hannover ist überproportional gut vertreten in dem Buch.
Ja, ja, wunderbar. Also kam Miller auch noch mal zu Ehren, ja, unser legendärer.
Hat sich auch sehr geehrt gefühlt. Also hat mich
das mit so glaube ich gerne.
Ja. Weltklasse-Kapitel. Und tatsächlich,
natürlich.
Tatsächlich kriege ich von einer sehr typischen Gruppe Leser, also männliche Fußball-Nerds, immer die Rückmeldung, also am besten hat mir die Geschichte von Mille gefallen.
Ja.
Also der ist so wirklich der Liebling einer bestimmten Lesergruppe.
Ja, die war mir auch neu, die Geschichte. Das wusste ich tatsächlich auch noch nicht bis zu deinem Buch, ja. Ja, apropos Hannover 96, Peter Neururer, der legendäre Peter Neururer, war ja bei 96 und wurde dann nach der WM tatsächlich entlassen, weil ihm auch unter anderem natürlich auch vorgeworfen wurde, er würde zu altmodisch trainieren. Jürgen Klinsmann war ja so ein Wegbereiter, so ein bisschen einer neuen Herangehensweise. Hat Jürgen Klinsmann den deutschen Fußball tatsächlich so signifikant dauerhaft verändert?
Also, so wie du es gerade erzählst, kann man auf jeden Fall sagen, Jürgen Klinsmann hat Peter Neururer auf dem Gewissen.
Ja.
Genau, weil er tatsächlich Peter Neururer nach dieser Weltmeisterschaft plötzlich sehr unvorteilhaft verglichen wurde mit den Arbeitsmethoden von Jürgen Klinsmann. Auch vor allem von den Spielern von Hannover 96, die also dann auch mal der Mannschaftsrat bei dem Präsidenten von Hannover 96, Martin Kind, aufgeschlagen ist nach der Weltmeisterschaft und gesagt hat, das geht nicht mehr mit diesen Trainern. Anekdote beiseite oder Hannover Special beiseite, Jürgen Klinsmann hat meiner Ansicht nach tatsächlich den deutschen Fußball bis heute geprägt mit seiner neuen Arbeitsmethodik. Er kam ja aus Amerika und er ist ein sehr wissbegieriger Mensch und er hatte in Amerika einfach sich mal umgehört in anderen Sportarten und nach hat er dann über alles aufgesaugt, wie arbeiten eigentlich Basketballtrainer in der NBA, wie arbeiten American Football Trainer in der NFL in Amerika. Und dann hat er ganz viele neue Ideen gehabt und hatte eigentlich in der Schublade so ein richtiges Konzept, wie werde ich arbeiten, wenn ich mal Fußballtrainer bin? Und das war ganz klar, dann bin ich sozusagen ein Abteilungsleiter, der mit ganz vielen Spezialisten arbeitet. Fitnesstrainer, Teampsychologe, Mann für die Taktik und der das Ganze nur noch so leitet, auch als großer Motivator, als derjenige, der die Spieler auswählt, der aber auch mit Scouts, also viel detaillierter, als es damals in Deutschland üblich war. Und dieser Ansatz war total neu und dadurch, dass der so gut geklappt hat bei der Weltmeisterschaft, dass die Deutschen unter Jürgen Klinsmann so überraschend gut und auch so klar erkennbar mit einer taktischen Strategie gespielt haben, war das plötzlich tatsächlich der Goldstandard in Deutschland. Und auch weil Jürgen Klinsmann sehr viele Ideen von außerhalb eingebracht hat. Er hat ja zum Beispiel mit dem Hockey-Nationaltrainer Bernhard Peters eng zusammengearbeitet. Seine Fitnesstrainer, die kamen aus Sportarten wie American Football, Basketball. Und deswegen entstand da eine ganz neue Offenheit im deutschen Fußball für Ideen von außerhalb, aber auch für Seiteneinsteiger. Und Deutschland wurde und vielleicht ist bis heute, gerade was Trainer betrifft, der offenste Markt in der ganzen Welt, denke ich. Also hier haben Seiteneinsteiger, interessante Trainer viel größere Chancen als irgendwo sonst. Und das sieht man am heutigen Bundestrainer Julian Nagelsmann. Nie Fußballprofi gewesen, aber mit 28 schon Bundesliga-Trainer geworden. Das wäre der in keinem anderen Land geworden. Hm. Und heute in Mitte 30 oder sowas schon Bundestrainer. Ne? Also da ist eine Offenheit für neue Leute, für neue Ideen entstanden, die dem deutschen Fußball auch sehr, sehr, sehr gut tut.
Auf jeden Fall, ja. Wenn heute noch mal eine WM in Deutschland stattfinden würde, könnte sich so ein ähnliches Gefühl noch mal entwickeln? Oder war das wirklich 2006 so ein einmaliger Moment?
Also es hätte eine WM schwieriger. Das haben wir ja bei der Europameisterschaft 2024 in Deutschland gesehen. Mhm. Schon allein, weil es nicht mehr das erste Mal ist. Ja. Sondern weil wir noch mal zum Public Viewing gehen, aber das ja schon 10-mal gemacht haben. Also die in der Liebe und beim Fußball, so schön wie beim ersten Mal, ist es nie mehr. Diesen Nachteil hätte eine WM, aber auch das, glaube ich, kann man an der Europameisterschaft 2024 nachvollziehen. Wenn Deutschland, die deutsche Fußballnationalmannschaft, das Publikum überwältigt hätte mit einem besonderen Moment, und da waren sie ja ganz nah dran gegen Spanien, sie haben es nicht geschafft, dann würde wieder so eine Euphorie entstehen. Also die Leute, hatte ich den Eindruck, haben 2024 schon auch drauf gewartet, wieder so ein Fest zu feiern. Also wenn jetzt tatsächlich vielleicht Olympische Spiele in 10, 15 Jahren in Berlin oder München stattfinden, oder jetzt bewirbt sich ja der Deutsche Fußballbund oder überlegt sich zu bewerben um die Weltmeisterschaft 38 oder 42. Mhm. Also da bestehen gute Chancen, dass wieder so ein Fest gefeiert wird, weil die Leute Lust darauf haben, weil die Lebenslust der Menschen so groß ist, dass sie gerne zusammenkommen und tatsächlich in Gesellschaft solche Feste feiern. Und
ja, weil der Fußball,
der Fußball auch noch viel größer geworden ist. Ja. Also noch viel mehr Leute denken, sie müssten da dabei sein, auch wenn sie es gar nicht so interessiert.
Ja, das auch, ja. Vielleicht hat man auch in der jetzigen Zeit auch wieder so ein bisschen Sehnsucht nach einer unbeschwerten Zeit, und wenn sie 3-4 Wochen dauert oder so, vielleicht mal schauen.
Ja, würde ich auf jeden Fall denken, diese Sehnsucht ist definitiv da, und je weniger wir solche Momente erleben, je trister, trauriger uns sozusagen das Weltlebensgefühl erscheint, was ja jetzt der Fall ist, desto größer ist die Sehnsucht nach so einer Ablenkung, Abwechslung. Mhm. Ja.
Wir kommen langsam zum Schluss. Ich habe noch drei Fragen an dich, Ronny. Was ist aus deiner Sicht, was war für dich so die wichtigste Erkenntnis beim Schreiben von Der deutsche Sommer?
Das, was wir gerade besprochen haben, dass der deutsche Sommer nicht das Weltlebensgefühl wiedergespiegelt hat, dass die Welt damals unbedingt optimistischer war, dass die Welt damals besser war. Das war sie nicht. Jede Zeit hat ihre eigenen Probleme, und wir können trotzdem solch ein Fest der Losgelöstheit, der Lässigkeit feiern. Also genau das, was ihr gesagt habt. Also liegt auch ein bisschen ein Trost da drin, dass auch damals wir nicht die beste Zeit hatten, und trotzdem können schöne Momente, schöne Wochen entstehen. Und auch aus der heutigen Sicht natürlich, man kann auch schwierige Zeiten überwinden. Also wie gesagt, die Arbeitslosigkeit war damals historisch hoch und war in den 15 Jahren oder eigentlich bis heute, in den 15 Jahren nach 2006 überhaupt kein Thema mehr dann, ne? Weil sie immer zurückging, bis auf 4% zurück.
Das ist schön, da kann man tatsächlich positiv auch drauf blicken, auf das, was kommt. Arbeitest wahrscheinlich gerade auch wieder an einem neuen Buch, würde ich mal tippen. Kannst du da schon was verraten? Wird es wieder Fußballthema sein oder was ganz anderes?
Ich bin noch nicht so weit, weil ich noch zu sehr in diesem Buch stecke. Also Gott sei Dank viele Leute, so wie ihr, mit mir drüber reden wollen. Und weil ich das aber auch immer genießen will, wenn ein Buch draußen ist, das Gefühl, dieses Buch lebt. Die Leute wollen mit mir drüber reden. Ich krieg Nachrichten, dass Mille Gorkas aus Hannover der Zeugwürfel Weltklasse ist und sowas. Also da brauche ich immer ein paar Wochen, bevor ich tatsächlich dann, oder ein paar Monate auch, bevor ich ins nächste Buch einsteige.
Okay. Obligatorische Frage muss leider sein. Was glaubst du, wer Weltmeister 2026 wird bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Herren? Muss man ja vielleicht auch mal deutlich sagen.
Ja, ich dachte, obligatorische Frage kommt jetzt, wann glaubst du, steigt Hannover 96 auf? Ja?
Das können wir gerne auch noch als letzte Frage dann noch anhängen.
Die ist schwieriger zu beantworten, als wer wird Weltmeister. Also Prognosen sind ja dazu da, sich zu blamieren, aber ich sehe schon Spanien als deutlichen Favorit, weil sie so eingespielt, so sicher sind, so selbstsicher sind in ihrer Spielweise und auch so herausragende Spieler haben.
Okay, und Hannover nächste Saison, würdest du auch sagen, oder?
Unbedingt, ja. Genau. Denke, so wie es ja eigentlich schon letztes Jahr ganz sicher war.
Genau. Ja. Kurze Werbeeinblendung nochmal, das Buch Der deutsche Sommer ist bei Piper erschienen. Für all diejenigen, die jetzt richtig
Lust darauf bekommen haben,
gesagt haben, puh, da muss ich auf jeden Fall mal reinlesen. Es sind viele, viele tolle Geschichten im gut sortierten Buchhandel für 25 Euro zu erwerben. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und wir sagen herzlichen Dank, lieber Ronny, lieber Ronald Reng, für das tolle Gespräch.
Vielen Dank, ja.
Ja, danke für eure Zeit und die schönen Fragen. Und natürlich herzliche Grüße an Mille Gorkas, wenn ihr in der, wie heißt das? Im Bierdachs, nee, in der Dachsbrauerei, wie heißt das?
Dachsbierbörse.
Dachsbierbörse, wenn ihr ihn da trifft, genau, wenn da wieder Schlagermusik läuft. Oder
so. Oh, ja, mal schauen.
Alles klar, richten wir aus.
Genau,
alles klar. Dann uns auf jeden Fall noch einen, hoffentlich auch schönen Sommer 2026. Viel Erfolg für das Buch und bis bald wieder. Tschüss.
Dankeschön, alles Gute euch. Danke.